Das ist die Musik der Arktis. Das Eis sinkt und die Pracht der eisigen Welt im Norden unseres Planeten wird hörbar.
Man sieht diese entschollen, aufgesplitterte Eismasse, die sich bewegen wie eine Art Fluss oder Strom in eine Richtung mit der darunter fließenden Meeresströmung. Man sieht also die Eisschollen nebeneinander, übereinander an einem vorbeitreiben, sieht dabei die Bewegung des Aufschiebens und Abschiebens, des Abtausen der ganzen Scholle unter den anderen, die verschwindet dann plötzlich. Man sieht, wie zwischen den Schollen dann häufig fantastisch gefärbtes Wasser an die Oberfläche der Schollen kommt. Man sieht zwischen den Schollen das dunkle schwarze Wasser und wenn das plötzlich auf die Schollen kommt, hat man blau und grün und die tollsten Farben. Und das alles begleitet von so einem ständigen Krachen und Kreischen, dem Lärm, den diese Schollen die ganze Zeit erzeugen, wenn sie so in einem Strom sich bewegen.
Professor Hans-Wolfgang Huberten vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung ist fasziniert von der Arktis, die er forscht, und mit dieser Faszination ist er nicht alleine. Martin Sommerkorn, im WWF International Leiter des Arktis-Programms, genießt die Welt des Eises so.
Wenn man mit dem Kajak unterwegs ist und plötzlich taucht neben einem ein Narwal auf und schaut einen an, während man auf der Eisscholle etwas weiter weg einen Eisbären sieht, das ist faszinierend. Dort will man immer wieder hin zurück.
Es ist November. Es ist wieder kalt in Alaska. Das Eis wächst und der Schnee fällt. Der Winter versucht sich zurückzuholen, was der warme Sommer 2010 gestohlen hat. Gletscher haben Eis verloren und das Meer war fast eisfrei. Nicht nur in der Beringstraße, sondern auch im Norden in der Tschuktschi und in der Beaufortsee. Die Eisfläche hat 2010 in der Arktis ihre geringste Ausdehnung seit Beginn der Messungen. Guy Ademar, Gletscherspezialist der Denali-Nationalparkverwaltung, untersucht die Gletscher seit Jahren und liefert konkrete Zahlen.
Things are changing. What we see here is there's a steady retreat since the end of the Little Ice Age about 300 years ago.
Die Dinge ändern sich. Was wir hier beobachten, das ist der Rückzug seit dem Ende der letzten Eiszeit. Und dieser Rückzug hat sich in den vergangenen 10 bis 20 Jahren massiv beschleunigt. Man sieht es vor allem an den Gletschern der Küste. Dort verlieren die Gletscher 2 Meter pro Jahr. Sie werden immer dünner. Es ist dramatisch.
Dramatisch ist dieser Rückgang des Eises vor allem für die Tiere im arktischen Meer. Eisbären wie Walrösser finden keine Eisschollen mehr. Die Eisschollen aber tragen sie, wenn sie draußen im Meer auf der Jagd nach Nahrung sind. Eisschollen sind ihre Ruheinseln. Ohne diese Eisschollen bleibt ihnen nur die Küste. Tausende von Walrössern sammeln sich zum Beispiel an der Küste am Point Hope im Nordwesten Alaskas.
Das Eis vor der Küste geht immer weiter zurück und es sind Tausende von Tieren, die an der Küste zusammenkommen und sie haben sichtlich Stress. Das geht so weit, dass sie sich gegenseitig umbringen. Wir versuchen das zu verhindern, aber das ist nicht einfach.
Vladiln Kavri ist aus Rikaipri, einem kleinen Ort in Russland, nach Alaska gekommen. Hier trifft er sich mit Vertretern anderer Eskimo-Stämme. Man kennt sich, man lebt sehr ähnlich und es ist ja nur ein Katzensprung von Russland, hier mal eben auf die andere Seite der Beringstraße nach Alaska, dem 49. Bundesstaat der USA. Man tauscht Erfahrungen mit der neuen Situation aus.
Those of us on St. Lawrence Island, when we harvest
Wir jagen Walrösser, Jahr ein, Jahr aus, und wir sehen, dass es den Walrössern schlecht geht. Das hat auch für uns Konsequenzen. Unser Lebensstil ist abhängig von den Walrössern, und wir können uns nicht wie die Politiker zurücklehnen und zusehen, wie die Walrösser langsam zugrunde gehen. Das bedroht auch uns, unsere Kultur.
Gordon Vavaye ist in Alaska Jäger und er gehört zu einem Eskimo-Stamm, der an der Nordwestküste lebt. Er hofft, dass sie die Situation in den Griff bekommen, denn die Entwicklung ist lebensgefährlich für Walrösser, Eisbären und die Menschen im Norden, erklärt Margaret Williams vom WWF Alaska und erzählt.
And in 2006, in one village, a polar bear killed a young girl. 2006 hat ein Eisbär ein kleines Mädchen umgebracht. Also haben wir Eisbärpatrouillen eingerichtet, in Russland wie in Alaska. Diese Patrouillen sind erfolgreich. Sie schützen die Menschen vor den Eisbären, indem sie früh genug Alarm schlagen. Und das schützt auch die Eisbären davor, abgeschossen zu werden, wenn sie dem Dorf zu nahe kommen. Mit den Menschen werden auch die Eisbären geschützt. So it's both to
protect the polar bear and to protect people. Und der Schutz der Eisbären wie der Walrösser schützt auch die Arktis selbst, sagt Margaret Williams.
Wir verlieren die Symbole der Arktis. Genau wissen wir nicht, was in diesem Lebensraum passiert, wenn diese Schlüsselarten verschwinden. Wir wissen aber, dass es massive Auswirkungen auf die Robben und dann auch auf die Fische haben wird. Also, die Arktis wird sich grundlegend verändern. Und eines ist klar, verschwindet der Eisbär, verschwindet auch die Arktis. So, as the polar bear
goes, so goes the Arctic. Dieses kalte Meer ist außergewöhnlich artenreich. Dieser Artenreichtum wird durch das Schmelzen des Eises bedroht. Es werden neue Schifffahrtswege frei und die Schiffe, die durch die kürzere Nordwestpassage, die Beringstraße fahren, bringen Müll und Abwasser mit. Außerdem wird die Industrie stärker nach Öl und Gas bohren. Das wird das Gewässer schwer belasten. Vladilen Kavri schüttelt den Kopf.
Mit der Öffnung der Nordwestpassage wird auch die Ölindustrie in der Arktis mehr Öl fördern. Die Ressourcen werden gehoben und das wird das Meer verändern. Unfälle wie im Golf von Mexiko sind hier nicht beherrschbar, sondern zerstören unsere Lebensgrundlage. Das ist nicht akzeptabel. Wir fordern etwas mehr Respekt vor der Natur.
Respekt vor ihrer Schönheit und ihrer Macht, die man in Alaska spüren kann, wenn man in der Wildnis mit sich und der Natur alleine ist. Alaska ist fast 5-mal so groß wie Deutschland und hat nur knapp 700.000 Einwohner. Wer hier zuschaut, wie Elche in der Dämmerung durch einen seichten See laufen oder ein Seeadler durch die Luft schwebt, dem kann die Stille der Natur zu einem Augenblick der Ewigkeit geraten. Die Luft ist kühl, strahlender Sonnenschein und nur um den Mount McKinley tanzen einige Wolken wie ein Heiligenschein. Denali, der Große, wird der höchste Berg Nordamerikas genannt. Er thront mit seinen 6.194 Metern über allem, den Bergen mit ihren Gletschern, den breiten Tälern mit der baumlosen Tundra und den Wäldern in der arktischen Region. Am Fuße des Mount McKinley hat Pam Susan, die Klimaexpertin der Denali-Nationalparkverwaltung, ihren Arbeitsplatz. Es ist einer der besten Arbeitsplätze der Welt, einfach phänomenal in solchen Gebieten wie hier in Denali, in der Arktis, in dieser unberührten Natur zu arbeiten. Die Ökologin des Denali-Nationalparks ist zuständig für die Klimadaten, die im Park gesammelt werden. In Messstationen, die im Park verteilt sind, werden an 365 Tagen im Jahr in jeder Stunde und in jeder Minute Daten erfasst und gespeichert. Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und Sonneneinstrahlung. Die Daten sind eindeutig, sagt Pam.
Der Klimawandel ist Realität. Gerade hier in Alaska kann man die Dinge sehen, die sich verändern, wenn die Temperatur ansteigt. Die Veränderungen im Klima, bei den Gletschern, der Vegetation. Vor allem im Winter und im Frühling wird es wärmer. Dafür gibt es auch natürliche Gründe, aber eine Menge dieser Veränderungen ist menschengemacht, ist verursacht durch den massiven Anstieg des Treibhausgases CO2.
Pam fährt das letzte Mal in diesem Jahr in die Berge. In den kommenden 8 Monaten wird sie nicht mehr zu den Messstationen kommen. Im eisigen Winter Alaskas ist die Straße in die Berge vereist und unter Schneemassen vergraben. Noch wirkt in Alaska auf den Laien alles so wie immer. Grizzlies sind in der offenen Landschaft unterwegs, Karibus und Wölfe streifen durch die Tundra. Eines allerdings fällt auf. Ungeheuer viel Geröll bewegt sich vom Gipfel der Berge langsam in die Täler. Auch unter der pudrigen Schicht Schnee kann man das steinerne Meer, das sich vom Gipfel ins Tal bewegt, erkennen. Pam Susan, die Klimaexpertin, erläutert, wie es zu dieser katastrophalen Erosion kommt.
It's a dynamic landscape.
Das ist eine dynamische Landschaft. Erosion gehört zum ganz natürlichen Prozess. Die großen Flüsse, man sieht hier die breiten Flussbette. Die Flüsse bringen eine Menge Geröll von oben mit nach unten. Aber das Problem hier ist, dass der Permafrost, der eisige Grund in den Bergen, taut. Und deswegen kommt es zu dieser katastrophalen Erosion.
Noch wirkt Denali wie ein unberührtes Paradies, aber die Klimaerwärmung fordert auch hier mitten in Alaska ihren Zoll. Berge erodieren, Gletscher schmelzen und Wälder brennen, jedes Jahr im Sommer. Jedes Jahr verliert Alaska Tausende von Quadratkilometern Wald. Alaskas Landschaft verändert ihr Gesicht. Alaska sitzt im Schwitzkasten des Klimawandels. Anfang Juni des Jahres 2010 roch es in Fairbanks, der zweitgrößten Stadt Alaskas, nach Rauch. Im Sommer diesen Jahres brannte es rund um die Stadt und wenn Larry Hinzman, der Direktor des Internationalen Arktis-Forschungszentrums, am Fenster seines Büros steht und auf die weite Landschaft schaut, sieht er die Folgen des Klimawandels.
Oh yes, we're having a tremendous fire year this year.
Oh ja, wir haben in diesem Jahr ungeheuer heftige Feuer gehabt. Wir haben in den ersten 3 Tagen im Juni mehr Wald verloren als im gesamten letzten Jahr. Wir haben in den vergangenen 6 Jahren 20% des Waldes in Zentralalaska verloren. Die Folgen sind verheerend für unseren Staat. Das Klima wird wärmer, das Ökosystem, die Landschaft ändert sich rasend schnell und nach den Bränden ist nichts mehr, wie es mal war.
Der für die Arktis so typische Wald mit seinen Schwarz- und Schimmelfichten, den amerikanischen Lärchen und dem Lebensbaum kommt nicht mehr zurück. Alaska verändert sein Gesicht und das hat Folgen für die Menschen. Was in Alaska geschieht, hat Auswirkungen weltweit, betont Theresa Hellingworth. Sie ist Ökologin an der Universität Fairbanks und sie weiß sehr genau, wie zerstörerisch die Feuer im Wald um den nördlichen Polarkreis sind. Diese Feuer brennen nicht nur die Bäume ab, sondern fressen sich auch durch die meterdicke Schicht Moos am Boden. Dabei werden Milliarden Tonnen des Treibhausgases CO2 freigesetzt.
Man muss sich klar machen, der nördliche Nadelwald speichert 40% des weltweit gebundenen Treibhausgases. Das ist eine ungeheuer große Menge. Wenn das in die Atmosphäre geht, dann hat das weltweit Auswirkungen, auch auf Menschen in Deutschland oder in Honolulu.
Dieses CO2 heizt das Klima noch weiter auf. Die Gletscher schmelzen noch schneller. Und der Meeresspiegel steigt noch dramatischer, und zwar weltweit. Der Permafrostboden taut und in Alaska bricht der Boden ein. Die Wissenschaftlerin Nancy Fresco.
Mein Haus ist auf Permafrost gebaut und wenn der taut, dann wird es nicht nur nass, sondern auch sumpfig und das Haus versinkt im Schlamm. Das Problem bekommen dann auch Straßen und die Ölpipeline hier in Alaska. Das trifft jeden, denn alles steht hier auf Permafrostboden.
Die Ölpipeline geht vom Norden Alaskas über knapp 1300 Kilometer in den Süden. Die Betreiber dieser Ölpipeline müssen sich auf die Klimaerwärmung und den tauenden Permafrostboden vorbereiten. Nancy Frescos Institut SNAP berät Investoren, Kommunen und die Regierung. Für alle wird es teuer, sagt sie.
Egal was geplant wird, das Risiko muss mit auf die Rechnung und es kann eine teure Angelegenheit werden, wenn man gegen das Absinken des Bodens ankämpfen muss, zum Beispiel beim Bau einer Pipeline.
Über eines sind sich Wissenschaftler und Umweltschützer, Bürger und Politiker in Alaska mittlerweile längst einig, sagt Margaret Williams vom WWF Alaska.
Die Arktis ist in einem simplen Sinn die Klimaanlage dieser Welt. Was hier geschieht, hat Auswirkungen für uns alle. Wir werden das in unserem Leben überall spüren, in New York City, Hamburg, Paris. Die Eisbären erzählen uns eine wirklich wichtige Geschichte.